HR2 Kultur zum Nachhören. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Heute führen wir Sie mit neuen Hörbüchern in die USA mit ihren gesellschaftlichen Verwerfungen der Gegenwart, nach Japan mit einer erotischen Geschichte, nach Deutschland mit einem Krimi, in dem Komik und Witz im Vordergrund stehen, und wir haben eine Mäusegeschichte im Programm aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich und stellen Ihnen am Schluss wieder eine Hörrätselfrage. Das erste Hörbuch, mit dem wir uns hier beschäftigen, heißt Willkommen in Lake Success. Das ist ein Roman von Gary Steingart. Gary Steingart ist russisch-jüdischer Herkunft, der aber schon lange in den USA lebt und bereits einige hochdekorierte Romane geschrieben hat, wie Absurdistan und Super Sad True Love Story. Und auch dieser Roman Willkommen in Lake Success fand immer wieder Erwähnung bei der Frage, welches der beste Roman des Jahres 2018 in den USA war. Dorothee Meyer-Karweg, worum geht es in dieser Geschichte?
Ja, der Roman spielt in den USA, und zwar kurz vor der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten. Und im Mittelpunkt steht ein Wall Street-Millionär, Barry Cohen heißt er. Und er hat so oberflächlich gesehen ein durchaus fast perfektes Leben. Er hat viel Geld, er hat eine gut aussehende, intelligente Frau tamilischer Herkunft. Er hat einen Sohn, er besitzt ein Millionen-Apartment in Manhattan, eine sehr wertvolle Uhrensammlung, also was will man eigentlich mehr? Allerdings hat Barry Cohen beruflich doch einige Probleme. Er hat nämlich seiner Bank riesige Verluste beschert und es gibt sogar eine Untersuchung der Börsenaufsicht gegen ihn wegen Insidergeschäfte. Und privat sieht es auch schwierig aus. Sohn Shiva ist schwer autistisch, er spricht nicht. Er ist sehr reizbar, sehr verängstigt. Und dieser Junge passt damit gar nicht so in diese perfekte Welt der Reichen, in der sich schon Eltern von Dreijährigen Gedanken darüber machen, auf welche Elite-Universität ihr Kind später mal gehen könnte. Die Eltern verschweigen daher die Behinderung gegenüber Freunden und sogar gegenüber Verwandten. Und vor allem Barry kommt damit nicht klar. Und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt. Gelesen wird der Roman von Shenya Lacher.
Ehe ihm klar wurde, was er tat, lag der Junge schon in seinen Armen. Barry zerdrückte ihn, hielt ihn ganz fest. »Rede doch«, sagte Barry. »Rede doch. Mein süßes, süßes Häschen, ich liebe dich so sehr, bitte rede. Ich weiß, dass es in dir steckt. Das weiß ich, ich bin dein Vater. Siehst du das nicht? Siehst du nicht, dass ich dein Vater bin? Daddy ist da!« Der Schrei des Kindes bildete einen ganz eigenen Trichter, der sich nach oben zur Decke streckte und sich in Rupert Murdochs dreistöckigen Palast bohrte. Das Zimmer bestand nur noch aus seinem Schrei und dem Flattern seiner wahnsinnig aufgeregten Taubenarme. Und dann stürzten sie sich auf ihn. Seine Frau und Novi, diese beiden braunen Frauen mit den langen Fingernägeln, die sein Gesicht zerkratzten, ihn mit Fäusten und flachen Händen schlugen. Er floh zurück zu seinem Uhrensafe und ließ 6 seiner Schönheiten in einen Rollkoffer fallen, dazu eine Handvoll Unterwäsche und eine Flasche Uhrenspray von Veray. Ohne seine Armbanduhren konnte er nicht los. Ohne ihr beharrliches Ticken konnte er nicht leben. Ohne das vorhersehbare Kreisen ihrer Unruhe, ohne das goldene Surren und Schwirren und Leuchten im Inneren einer Uhr, das den Eindruck vermittelte, sie hätte eine Seele. Jeder Zeitmesser erzählte eine Geschichte von Physik und Handwerkskunst, von zahllosen Stunden genauester Arbeit eines Menschen. Die Uhren würden Barry helfen, die Kontrolle zu bewahren. Selbst wenn er vor allen Menschen floh, die er kannte, würde er die Kontrolle bewahren.
Tja, Barry wird's alles zu viel, und nachdem seine Frauen, das philippinische Kindermädchen, über ihn hergefallen sind, packt er seine Sachen und flieht. Seine Idee ist es, per Greyhound-Bus durchs Land zu reisen. Das ruft so romantische Gefühle an seine Studentenzeit in ihm wach. Und er will dann auf zu seiner früheren Freundin, seiner College-Liebe Laila, und hat die Hoffnung, mit ihr so das einfache, ehrliche Leben von damals fortzuführen. Und bei dieser Reise durchs Land lernt er dann eben das andere Amerika kennen, das arme, heruntergekommene Amerika. Da prallen wirklich Welten aufeinander. Bei einem Busstopp gerät er sogar mit einem jungen Drogendealer aneinander.
Ist mein Block hier. Du läufst nicht durch meinen Block. Du drehst um und gehst da an, wo du hergekommen bist. Moment mal, wollte Barry sagen, aber der Junge holte aus und schlug ihm den Pimp-Juice aus der Hand. Das klang wie das Abfeuern einer Waffe. Über den kaputten Straßenbelag breiteten sich grüne Flüssigkeit und Eis aus. Und jetzt waren sie ganz woanders. Jetzt machte der junge Barry klar, dass er über ihm stand. Erniedrigte ihn. Barry spürte es in sich aufsteigen, die Wut, die 2,4 Milliarden, die er verwaltete. All die Anstrengungen, um Barry Cohen zu werden, wie er sich einmal seinem mäßig gewalttätigen Vater entgegengestellt und ihm auf die Lippe geboxt hatte, vielleicht eine Woche nach seiner Bar Mitzwa. Was würde Hemingway tun? Er würde mit echten Narben aus dieser Sache hervorgehen, nicht bloß mit so winzigen, verblassenden Narben vom Philippiner Kindermädchen. Aber wenn Barry nun verlor? Wenn der junge Mann bewaffnet war, eine Pistole hinten im Gürtel stecken hatte? Gingen Menschen immer noch mit Messern aufeinander los? Er nahm seinen Atem wahr, den süßen Geruch, ein Anflug von Kirsche, wie in diesen backsteingroßen Bazooka-Kaugummis, die sein Vater ihm immer gekauft hatte, wenn er brav gewesen war. Barry schaute auf seine Füße, die ihn rasch von dem jungen Mann wegtrugen, in die Richtung, aus der er gekommen war. »Ja, jetzt mal ein bisschen hopp«, rief der Junge hinter ihm her. Das Pflaster knirschte unter Barrys Sohlen. Das war also Amerika. Ein grausamer Ort, wo ein Mann wegen seiner Hautfarbe oder seines Uhrenmodells von der Straße gejagt werden konnte.
Tja, hier ist eben der Weiße aus der Oberschicht, der Outcast. Barry versteht die Welt einfach nicht mehr.
Spannend ist natürlich die Frage, ob er denn seine Laila von früher wiederfindet. Findet er sie?
Ja, auf dem Weg besucht er dann aber auch noch seinen ehemaligen Kollegen, den er selbst mal rausgeschmissen hat, der sich jetzt als Trader selbstständig gemacht hat. Das ist dann ein bisschen peinlich, weil Barry muss sich von diesem ehemals untergebenen Geld leihen. Da er Sorge hat, von der Polizei gesucht zu werden, traut er sich nicht, seine Kreditkarte zu nehmen. Die hinterlässt ja Spuren. Letztendlich findet er dann seine Layla, die inzwischen auch Professorin ist und ein Kind hat, einen Jungen, der auch ein bisschen so ein kleiner Nerd ist. Diese Layla hat keinen Mann und so kann Barry dann mit ihr eine Liebesbeziehung beginnen. Erstaunlicherweise lässt sie sich auch auf ihn ein.
Was ist daran erstaunlich? Schließlich hat sie ja keinen Mann.
Ja, aber man nimmt da nicht jeden eigentlich. Ne? Ja, Layla und auch sein Ex-Kollege haben inzwischen übers Internet erfahren, dass Barry nicht nur schlechte Börsengeschäfte gemacht hat und dass es Untersuchungen gegen ihn gibt wegen Insiderhandels, sondern dass er auch gehandelt hat mit Aktien eines Unternehmens, das sich darauf spezialisiert hat, lebensnotwendige Medikamente drastisch zu verteuern. Und in den USA kann das über Leben und Tod entscheiden. Und damit zeigt er sich schon als ziemlicher Mistkerl, muss man sagen.
Das finde ich immer interessant, wenn sich der Protagonist dann nach und nach, also der Protagonist eines Romans nach und nach als wahrer Schuft herausstellt. Aber meistens hat ja eine solche Hauptfigur irgendwas Faszinierendes, weswegen man als Hörer dranbleibt. Wie ist das hier?
Ja, dafür gibt es schon Gründe. Barry war nämlich als Junge selbst eigentlich so ein armer Kerl. Also seine Mutter ist bei einem Autounfall gestorben, da saß er mit im Wagen. Sein Vater war arm, er reinigte die Pools der Reichen. Und Barry selbst war auch ein ziemlicher Nerd, also kein Autist, aber schon ein bisschen verhaltensgestört. Er hatte wenig oder fast überhaupt keine Freunde und um dann welche zu gewinnen, hat er sich immer so bestimmte Sätze zurechtgelegt, mit denen man so Gespräche anfangen kann. Also das war wirklich eine Hilfskrücke, die er nutzen musste. Also seine emotionale Intelligenz ist grundsätzlich stark unterentwickelt, muss man sagen. Und als Junge entdeckte er dann auf einer Landkarte einen Ort mit Namen Lake Success. Und dieser Name gefällt ihm. Und da gibt es nämlich so ein Einkaufszentrum, das findet er sehr spannend. Und es gibt viele Häuser mit Gärten, in denen auch ein Swimmingpool Platz hat. Und in diesen Ort hat er sich als Kind immer geträumt. Und als Erwachsener hat er dann ja diesen amerikanischen Traum ausgelebt, ist sehr weit nach oben gekommen, hat dann aber auch komplett die Bodenhaftung verloren. Also er hat irgendwie kein Wertegerüst, was ihn hält. Und da hält der Autor Gary Steingart der reichen Mittelklasse der USA schon den Spiegel vor. Also einer Mittelklasse, die Unterschicht eigentlich nur so als Haushaltshilfe, als Kindermädchen oder Gärtner kennt.
Wir haben den Sprecher zweimal gehört. Shenya Lacher heißt er. Aus meiner Sicht ist er der Souverän dieses Romans. Er ist nah genug dran, wenn es um die Interaktionen zwischen den Figuren geht, und dann wieder in einer ganz anderen Erzählerhaltung, wenn er jetzt der Erzähler des Romans ist.
Ja, genau. Also ich finde, er kann sich sehr gut in diesen Barry hineinversetzen, der überhaupt nicht versteht, wieso seine Welt gerade vor ihm zusammenbricht, aber auch beispielsweise in diesen Drogendealer, der auch wirklich so ein bisschen so ein Unterschichtsslang drauf hat. Und das kann er sehr gut intonieren.
Also hört sich alles nach einem ziemlich packenden Hörbuch an.
Ja, der Autor beschreibt diese sehr große Diskrepanz zwischen der sogenannten Elite und der leicht mehr oder weniger heruntergekommenen Mittel- und Unterschicht mit all ihren Ängsten und Sorgen. Und dadurch versteht man auch sehr viel besser, wieso Donald Trump diesen Erfolg hatte.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über Gary Steingart, Willkommen in Lake Success. Dieser Roman ist als gekürzte Lesung beim Hörverlag erschienen mit dem Sprecher Shenya Lacher. Das sind zwei MP3-CDs, 13,5 Stunden Hörzeit und zum Preis von 24 Euro ist es zu haben. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen jetzt zu einem sehr speziellen Hörbuch, Junichiro Tanisaki, Der Schlüssel. Junichiro Tanisaki war ein japanischer Autor aus der Vorzeit von Haruki Murakami. 1965 ist er gestorben, hat ein umfangreiches Werk hinterlassen mit Romanen, Dramen und Essays, Titel wie Lob des Schattens oder Liebe und Sinnlichkeit. Und er gehört mit zu jenen Autoren, die immer mal wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt wurden, ihn dann aber doch nicht bekamen. Dorothee Meyer-Karwick, der Roman aus dem Jahr 1956 gilt als Klassiker der erotischen Literatur. Das klingt ja schon mal verheißungsvoll. Erzählen Sie uns mehr über den Inhalt.
Ja, es geht hier um ein japanisches Ehepaar. Die Ehe wurde vor 20 Jahren arrangiert. Ein älterer Professor hat eine 11 Jahre jüngere Frau geheiratet. Er ist sehr besessen von ihr und würde gern mit ihr über Sex reden, aber sie will nicht. Das ist ihr irgendwie peinlich. Und daher schreibt er jetzt Tagebuch und hofft, dass sie es dann findet und auch liest. Und dazu hören wir jetzt gleich sofort mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Anfang. Es liest Moritz Stöppel.
Ob meine Frau dieses Tagebuch nun liest oder nicht, von jetzt an werde ich so tun, als läse sie es und es in dem Bewusstsein führen, indirekt mit ihr zu sprechen. Dass ich sie über alles und von ganzem Herzen liebe, habe ich schon öfter geschrieben. Und sie weiß auch, glaube ich, dass dem wirklich so ist. Im körperlichen Verlangen kann ich mich allerdings nicht mit ihr messen. Ich werde dieses Jahr 56, sie wohl 45, bin also in einem Alter, in dem man noch einigermaßen bei Kräften ist, werde bei der bewussten Sache aber schnell müde. Ehrlich gesagt, genügt es mir einmal die Woche oder eher einmal alle 10 Tage. Sie dagegen hat, das ganz offen zu schreiben oder auszusprechen, verabscheut sie am meisten, trotz ihrer eher zarten Konstitution und ihres schwachen Herzens, ein geradezu krankhaftes Verlangen. Genau das ist es, was mir jetzt zu schaffen macht und mich wirklich beunruhigt, dass ich ihr gegenüber meine Pflichten als Ehemann nicht erfüllen kann, ist unverzeihlich. Aber wenn sie sich, um diesem Mangel abzuhelfen, einem nur einmal angenommen, wenn ich das sage, wird sie sich aufregen, hältst du mich wirklich für ein so loses Frauenzimmer? Wenn sie sich rein hypothetisch, also einem anderen Mann zuwendete, ich könnte es nicht ertragen.
Ja, also da gibt es ein Problem. Und was der Ehemann zu Anfang nicht weiß, auch sie schreibt Tagebuch und beschreibt darin ihre Sicht auf ihre Ehe. Es liest Therese Hämer.
Dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, selber Tagebuch zu führen, liegt in erster Linie an der Genugtuung zu wissen, wo sein Tagebuch liegt. Wohingegen er nicht einmal weiß, dass ich eines führe. Eine Genugtuung, die mir nahezu diebische Freude bereitet. Vorgestern vollzogen wir den Neujahrsakt. Ah, so etwas zu Papier zu bringen, treibt mir die Schamesröte ins Gesicht. Der Weise bleibt sich gerecht, auch wenn er für sich ist, pflegte mein seliger Vater zu sagen. Wenn er wüsste, dass ich so etwas aufschreibe, würde er sich im Grabe umdrehen. Mein Mann kam wie immer zum Höhepunkt und ich wie immer zu kurz. Die Stimmung danach war unerträglich. Mein Mann schämt sich für seine mangelnde Ausdauer und entschuldigt sich jedes Mal dafür. Gleichzeitig wirft er mir vor, ich sei kalt. Dieses Kalt bedeutet ihm zufolge, dass ich zwar ein Ausbund an Energie sei, in der Beziehung krankhaft vital, die Sache aber zu geschäftsmäßig, zu normal, zu orthodox, kurzum, zu variationslos angehe. Ich, die ich in jeder Beziehung passiv und zurückhaltend sei, nur in dieser Sache nicht, sei ihm in den vergangenen 20 Jahren immer nur nach demselben Schema, immer nur in derselben Stellung begegnet.
Also es sieht nach keiner guten Ehe aus. Also sie hat zwar ein großes sexuelles Bedürfnis, aber fühlt sich von ihm nicht wirklich angezogen. Er findet sie hocherotisch, aber kann nicht mehr so, wie er eigentlich will. Und er lässt sich deswegen Hormonpräparate vom Arzt verschreiben, nimmt dabei dummerweise auch ein bisschen mehr als vorgesehen. Und zusätzlich versucht er, sich durch Eifersucht zu stimulieren. Da gibt es nämlich einen jungen Mann, Kimara, eigentlich als Ehemann der gemeinsamen Tochter vorgesehen, der interessiert sich aber mehr für die Mutter und sie sich dann auch für ihn. Und der Ehemann, also der Professor, fördert dies zu Anfang. Beispielsweise stellt er, wenn sie schläft, Aktfotos von ihr her und gibt sie dann diesem jungen Mann zum Entwickeln. Also damals wurden Fotos ja noch entwickelt. Das ist ein, würde ich sagen, durchaus merkwürdiges Verhalten, aber es scheint zu wirken. Irgendwann weiß der Ehemann dann allerdings auch nicht mehr, ob es zu gut wirkt, das heißt, ob der junge Mann und die Ehefrau nicht wirklich auch ein Verhältnis miteinander angefangen haben.
Also nicht nur an den Fotos, die man damals noch entwickelte, merkt man, dass der Roman doch etwas älter ist, mehr als 60 Jahre, auch an ein paar Formulierungen mit den Pflichten als Ehemann, das sagt man heute auch nicht mehr. Mhm. Kann man ihm denn trotzdem noch gespannt folgen oder wirkt er dann doch schon ein bisschen angestaubt?
Ja, er wirkt schon ein bisschen historisch. Also da gibt es dann auch noch so Begrifflichkeiten wie Prüderie oder Mannstoll. Die sind ja zum Glück aus unserem Sprachgebrauch verschwunden. Aber was ich weiterhin fesselnd finde, das ist diese Psychoschlacht eines Paares. Und das ist für beide furchtbar. Und da leidet man schon auch mit. Sie flüchtet sich dann in den Alkohol. Er nutzt das aus und vergewaltigt sie dann sogar, als sie bewusstlos ist, was man damals auch gar nicht so nannte. Man merkt, so beide sind gefangen in ihren gesellschaftlichen Vorstellungen. Das ist durchaus tragisch und man spürt diese Seelenqualen, die beide durchleben.
Das ist jetzt interessant, dass es also eine tragische Note hat und vielleicht sogar einen tragischen Grund und Boden. Bei den eben empfangenen Höreindrücken hätte ich gedacht, das ist ja doch eher auf die leichte Art, wird das hier vermittelt werden, denn die beiden Sprecher ihrer Aufgabe und auch den Stimmungen dieses Romans gerecht.
Also ich finde Moritz Stöppel schon als alternder Professor gefällt er mir sehr gut. Also zuerst versucht er so ganz gewieft seine Ehefrau durch diese Tagebucheinträge zu beeinflussen. Er hat sich so regelrecht einen Schlachtplan ausgeheckt. Und später merkt man dann schon, wie er leidet. Da weiß er denn nämlich nicht mehr so genau, wie weit seine Frau geht, die sich nun regelmäßig mit dem jungen Mann trifft.
Therese Hämer ist die Sprecherin der Ehefrau, wirkte eigentlich jetzt sehr jung, vielleicht sogar noch jünger als die Mitte 40, die sie ist.
Ja, auch vom Alter her fand ich sie schon durchaus passend, aber ich habe mich bei ihr durchaus gefragt, ob sie nicht gerade zu Anfang schon zu forsch und selbstbewusst klingt. Also eigentlich, finde ich, macht diese Frau eine Entwicklung durch. Moral und Tradition gebieten es ihr ja, den Ehemann zu lieben und ihm zu dienen. Obwohl sie ihn körperlich ablehnt. Das heißt, zu Anfang ist sie eher so in so einer Dulder-Position. Dann verändert sie sich, wird selbstbewusster. Und diesen selbstbewussten Zustand, den nehme ich Therese Hämer durchaus ab. Aber die Entwicklung dorthin spüre ich nicht so sehr in der Lesung. Das ist durchaus ein kleines Manko. Darüber hinaus ist es aber ein wirklich spannender psychologischer Roman, den man sich bis heute sehr gut anhören kann. Und zwar wirklich eher anhören als lesen, da durch diese verteilten Rollen mit Sprecher und Sprecherinnen das Ganze schon sehr lebendig wirkt.
Und so ist es zu verstehen, dass er auf den dritten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste im Juni gewählt worden ist. Junichiro Tanisaki, Der Schlüssel, Mit den Sprechern Therese Hämmer und Moritz Stöpel. 4 CDs umfasst dieses Hörbuch. Das bedeutet 4 Stunden 47 Minuten Hörzeit. Und zum Preis von 22 € ist dieses Hörbuch bei dem Verlag Der Divan erschienen. In der Hörbuchzeit von HR2 Kultur kommen wir jetzt zu Sting, aber es geht nicht um Sting, den Musiker, also nicht um die große Pop-Ikone, sondern um Kai Magnus Sting. Er ist Anfang 40, Literaturwissenschaftler, aber auch Kabarettist und Hörspielmacher. Und alle seine Begabungen und Hintergründe vereinigen sich immer wieder, wie zum Beispiel in seinen Kriminalromanen, die so schön provokante Titel tragen wie Leichenpuzzle oder Die Ausrottung der Nachbarschaft. Es geht nicht allzu bierernst zu in diesen Krimis und das steckt auch schon im Titel des neuen Falls, den wir Ihnen vorstellen möchten. Tod unter Gurken 2, noch ein mörderischer Krimispaß. Dorothee Meyer-Karwick, es ist also eine ganze Krimireihe, die Kai Magnus Sting gerade verfasst. Wie ist die aufgebaut?
Also im Mittelpunkt steht der Rentner und Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg, der in diverse kleine und größere Kriminalfälle hineingerät. Er erzählt davon, so die Geschichte, seinem Freund Kai Magnus Sting. Der muss nur noch alles aufschreiben und zusammen mit dem SWR Bastian Pastewka, Annette Frier und Jochen Malmsheimer als Sprecher engagieren. Dazu Leonard Koppelmann als Regisseur und schon entstehen die schönsten Krimi-Hörspiele. Opulent gestaltet, sage ich schon mal vorab, und spannend, vor allen Dingen sehr witzig.
Und was ist das für eine Figur, dieser Alfons Friedrichsberg?
Ja, der ist hochintelligent, er trinkt und isst gern, er hat immer gern das letzte Wort, er freut sich über alles Abwegige und Mörderische, er steckt seine Nase immer wieder in Dinge, die ihn eigentlich nichts angehen und das bringt ihn immer wieder auch in Gefahr. Aber nicht allein ihn, sondern auch seine beiden Freunde Jupp Straten und Willi Dahl, die er immer wieder in diese Abenteuer mit hineinzieht, ob sie wollen oder nicht. Diesmal wollen sie definitiv nicht, hören wir mal rein.
Oberflächlich betrachtet war ihre Situation gar nicht so besonders. 3 ältere Herren, Rentner, auf einer Parkbank auf einem Friedhof.
Ich sag dir jetzt mal was.
Moment, mein lieber Staaten, ich hol mir was zum Schreiben.
Schreiben? Darf ich dich daran erinnern, dass wir 3 hier mit Ketten und Handschellen an diese verdammte Friedhofsbank gefesselt sind?
Ach, einen Moment, vergaß ich. Doch, es gibt Schlimmeres.
Was denn? Na,
Dichterlesung, Fastfood, Frühlingsfest der jungen Union.
Ach, hör doch auf, Friedrichsberg. All das wäre mir jetzt lieber, als hier nachts um 1 auf dieser Friedhofsbank zu frieren.
Selbst das Frühlingsfest?
War auch noch angekettet. Würde ich dich nicht kennen, wäre ich nicht dieser elendigen Situation ausgeliefert.
Ich auch nicht. Dann würde euch aber auch entgehen, wie ein Massenmörder seiner Arbeit nachgeht. So erfährst du es mal aus der ersten Reihe.
Ja, die 3 sind nämlich diesmal in die Hände des Vollmondräubers geraten und der hebt gerade ihr Grab aus. Natürlich klar, dass sie alle entkommen können. Ein Stromkabel wird dabei eine Rolle spielen. Die 3 werden ja noch in andere Abenteuer verwickelt. Also da gibt es beispielsweise noch eine Horde wilder Schweine, die Leute in den Tod treibt und dann auch auffrisst. Oder es gibt eine Gemeinschaft von Hobbyköchen, die sich auf Kannibalismus spezialisiert haben und in deren Fänge Alfons Friedrichsberg gerät.
Er wird wohl unbeschadet aus dieser Lage rauskommen, oder?
Selbstverständlich, denn auf der 2. CD wartet ein weiteres Abenteuer auf ihn und seine Freunde. Theaterintendant Dr. Siegfried Diemelstein hat seinen alten Freund Friedrichsberg diesmal gerufen, da er einen Schauspieler vermisst.
Es geht um den großen Albrecht Marquardt.
Entschuldigung?
Albrecht Marquardt, der große Mime. Eine Lichtgestalt der Theaterwelt. Ich habe ihn seit 15 Jahren nicht mehr gesehen.
Ich kenne den gar nicht erst.
Das letzte Mal habe ich ihn in unserer Theaterkantine sitzen sehen. Pilz, Doppelkorn, Frikadellenbrötchen. Kurz vor der Vorstellung. Dann wollte er kurz auf die Toilette und seitdem ist er verschwunden.
15 Jahre? Und dann kommst du erst jetzt auf den Gedanken, ihn suchen zu lassen?
Für manche Sachen hat sich der große Marquardt immer viel Zeit gelassen. Deshalb war er ja der Große. Aber mittlerweile finden auch wir es etwas lang.
Tja, und so machen sich dann die 3 Freunde auf und suchen den Mimen in den Eingeweiden des Theaters.
Ich denke, es ist schon deutlich geworden, dass der Kriminalfall an sich nicht unbedingt im Vordergrund steht.
Ja, das stimmt. Es geht mehr hier um Situationskomik, um witzige Einwürfe. Alles und jeder wird auf die Schippe genommen. Im Grunde genommen ist es Klamauk, aber sehr sorgfältig inszeniert. Und das ist das Schöne. Also Regisseur Leonard Koppelmann, der hat ja schon sehr viele sehr ernsthafte Hörspiele inszeniert. Aber er lässt auch bei diesem die gleiche Sorgfalt walten. Besonders fasziniert bin ich hier davon, wie er die Theateratmosphäre in Szene setzt. Und da hören wir mal, wie die drei Hobbydetektive das Theater erleben. Hier lohnt es sich übrigens mal wieder, Kopfhörer aufzusetzen.
In einer Sitzecke hocken ein gestiefelter Kater, zwei Zwerge und eine Prinzessin mit Vollbart. Die eigentliche Prinzessin ist die Mutterschaft. Und essen Leberwurstbrote.
Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind, und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umrückt.
Unversehens stürmen aus einer der Türen 20 antike Uniformträger mit Lanzen über den Korridor und verschwinden ebenso rasch in einer der gegenüberliegenden Türen, dabei fast einen Kardinal umstoßend, der nur kurz...
Ist dies schon Tollheit? Hat es doch Methode!
Ausruft. Eine feine Dame aus dem, geschätzt, 15. Jahrhundert, Renaissance, steht am Klofenster zusammen mit einem Punker und vier Fröschen und raucht zum Oberlicht hinaus.
Und stirbt er einst, nimm ihn, zerteilen kleine Sterne ihn. Er wird des Himmels Antlitz so verschönen, dass alle Welt sich in die Nacht verliebt und niemand mehr der eitlen Sonne huldigt.
Ein Alter schleicht kopfschüttelnd und ein weißes Stofftaschentuch schwenkend an einem Schaukasten vorbei.
Das ist eine entsetzliche Auslastung. Es ist zu verzweifeln. Zwei Drang, fast komplett leer. Muss in die Kantine. Ist wieder Unterbergtag.
Zwei Feuerwehrmänner schrauben ihre Thermoskannen auf und simsen mit ihren Mobiltelefonen herum. Eine hektische Jungfer rennt im Zickzack und brüllt.
Wo ist der Mädchenchor? Wo ist der Mädchenchor?
Klingt alles nach Klapse und ist zumindest auch nah dran. Unser 150 Jahre altes Schauspielhaus.
Dorothee Meyer-Kavik, Sie haben vorhin von vier Sprechern gesprochen. Wenn man das hört, klingt das aber nach einem ziemlich großen Ensemble, das hier auftritt.
Ja, aber es sind doch nur Bastian Pastewka, Annette Frier, Jochen Malmsheimer und Kai Magnus Ding. Annette Frier spricht alle Damenrollen. Auf den zwei CDs sind es allein 15 Rollen, die sie hat. Kai Magnus Ding hören wir als Erzähler und dann noch in 11 weiteren Rollen. Bastian Pastewka hat sogar 17 Rollen. Und nur Jochen Malmsheimer bleibt bei diesem Alfons Friedrichsberg, aber den spielt er auch ganz wunderbar. Ah, alles in allem, man muss schon Spaß haben an dieser Art von Komik, aber dann ist es einfach großartige Unterhaltung. Und wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt von den Schauspielern, von den Sprechern und von der sehr feinen und sehr aufwendigen Inszenierung.
Das ist ja fast die Bestnote, Dorothee Meyer-Kavik. Wir sprachen über Kai Magnus Ding, Tod unter Gurken 2, noch ein mörderischer Krimispaß. Zwei CDs sind das, 2 Stunden, 11 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 15 Euro. Ist dieses Hörbuch beim Hörverlag erschienen, ist eine Produktion von SWR 2. In der Hörbuchzeit kommen wir wieder zu einem bemerkenswerten Kinder- und Jugendhörbuch und es heißt Das große Hörbuch von Bromberhaag von Jill Barclay. Jill Barclay war eine britische Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern, starb 2017 im Alter von 66 Jahren und hatte mit der Zeit eine Vorliebe für Naturgeschichte und bäuerliches Brauchtum und Handwerk entwickelt, was sich wohl auch in diesem Hörbuch zumindest zum Teil wiederfinden lässt. Dorothee Meyer-Kavik, das große Hörbuch von Bromberhaag ist für Vierjährige und beschreibt das Leben von Mäusen. Was erleben diese Mäuse?
Erstmal erleben wir das Jahr mit den Mäusen, also Bromberhaag im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Und dann gibt es noch Geschichten mit Namen wie Auf Goldsuche, Die Geheimtreppe oder Auf ans Meer. Also die Mäuse erleben immer wieder so kleine Abenteuer, aber die gehen selbstverständlich immer gut aus und sind definitiv nicht gruselig.
Und was erleben die Mäuse jetzt zum Beispiel im Frühling?
Also im Frühling wird geschildert, wie der kleine Mäusejunge Wilfried Geburtstag hat und die anderen Mäuse veranstalten dann ein Picknick. Aber sie sagen Wilfried nicht, dass es ihm zu Ehren stattfindet. Er ist dann ein wenig enttäuscht und glaubt, niemand habe an seinen Geburtstag gedacht. Und hier hören wir jetzt, was weiter geschieht. Es liest Iris Berben.
Auf ein Zeichen des Herrn von Waldmaus brachen alle auf, mit Körben und mit Karren. Jeder musste etwas tragen. Wilfried bekam einen riesigen Korb, so schwer, dass er ihn kaum heben konnte. Herr Apfel lieh ihm einen Schubkarren und seine Geschwister halfen ihm schieben, aber trotzdem plagte er sich sehr. Es war ein langer Weg. Keuchend und schiebend, karrend und ziehend nahmen die Mäuse ihren Weg um das Schloss herum, durch das Kornfeld und den Fluss entlang. Wilfried war in Schweiß gebadet und hätte gern gerastet. »Da sind wir!« rief Herr von Waldmaus endlich. Die Körbe wurden abgesetzt und geöffnet, Nesseltücher über das moosige Gras gebreitet. Im Handumdrehen war das Essen ausgepackt. Wilfried saß auf seinem Korb, zu müde, ihn zu öffnen. Seine Schnurrbarthaare hingen traurig herab. Herr Apfel sprach das Tischgebet. »Wir sagen Dank für diese Gaben, die Wald und Flur beschert uns haben.« »Ich glaube, die Messer sind in deinem Korb«, sagte Frau Apfel zu Wilfried. »Wenn du sie herausnimmst, können wir die Pasteten anschneiden.« Langsam rutschte Wilfried von seinem Sitz und öffnete den Korb. Als er den Deckel hob, konnte er seinen Augen kaum trauen. Im Inneren des Korbs, umgeben von Geschenken, lag ein großer Kuchen, auf dem in rosa Zuckerguss geschrieben stand: »Alles Gute zum Geburtstag.«
Na, da ist doch noch mal alles gut für diesen Wilfried ausgegangen. Ja, im Sommer feiern die Mäuse Harry Hartriegel und Gussi Augentrost Hochzeit. Im Herbst wird die Ernte eingeholt und eingekocht und dabei geht das Mäusekind Primelchen im Wald verloren, wird aber natürlich wiedergefunden. Und im Winter feiern die Mäuse einen großen Ball in einer Schneewehe, die sie zum Eispalast umbauen. Und in der kleinen Geschichte Auf ans Meer segeln die Mäuse ans Meer, um Salz zu holen, das andere Mäuse dort in Salzpfannen gewinnen. Also da lernen die Landmäuse das Leben am Meer kennen, mit Ebbe und Flut und Wetterumschwungen.
Am Morgen des dritten Tages sah Wilfried, dass sich dunkle Wolken über dem Meer zusammenballten. Sebastian hastete an der Kinderzimmertür vorbei. »Ich muss die Salzpfannen zudecken, bevor der Sturm losbricht. Helft mir!« Sie rannten durch einen unterirdischen Gang zur Rückseite der Düne hinaus in den aufkommenden Sturm. Sebastian hisste eine rote Flagge, dann kletterten sie durch das Riedgras hinunter zu den Salzpfannen. Wilfried sah zwei große Vertiefungen am Boden. Eine war bedeckt, die andere lag offen. Sebastian lockerte den Riegel und bemühte sich, die Abdeckung von einer Pfanne auf die andere zu hieven. »Was ist da drin?« rief Wilfried.
»Wir füllen die Pfanne mit Meerwasser«, sagte Sebastian. »Die Sonne lässt das Wasser verdunsten und das Salz bleibt zurück. In der anderen Pfanne sammeln wir Regenwasser zum Trinken.«
Sie waren kaum fertig, da setzte der Regen ein. Als sie daheim ankamen, schlugen bereits hohe Wellen an den Strand, dass die Gischt bis an die Fenster spritzte.
Tja, und am nächsten Morgen ist der Sturm dann auch vorbei.
Das klingt aber wirklich alles sehr liebevoll komponiert. Mhm. Und Iris Berben als Sprecherin ja ist sehr zugewandt und sehr kindgerecht, ist mein Eindruck.
Ja, finde ich auch. Sie hat ja eine etwas raue, leicht heisere Stimme. Aber sie klingt hier so, als säße sie mitten in einer Kinderschar. Und ich finde, sie liest das alles sehr mitfühlend und geht sehr gut auf diese kleinen Abenteuer ein. Das Einzige, was mich wirklich stört, das sind die doch sehr althergebrachten Rollenbilder. Also die weiblichen Mäuse kochen und backen und machen ein. Und die männlichen haben Handwerksberufe und überhaupt haben sie auch das Sagen. Und das wundert mich schon ein bisschen, da die Geschichten in den 1980er, 90er Jahren geschrieben wurden. Da war man ja schon auch ein bisschen weiter. Und das finde ich durchaus nicht so gut. Davon abgesehen ist es aber auch ein sehr, ja, sorgfältig inszeniertes Hörbuch. Also noch mit so kleinen Musikstückchen zwischen den einzelnen Geschichten und einigen Zeichnungen der Autorin. Da tragen die Mäuse übrigens auch Tracht, die dann eher auch ans 19. als ans 20. Okay. Jahrhundert erinnern.
Schön, wir sprachen über den aktuell zweiten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom Juni. Jill Barklem, das große Hörbuch von Bromberhag mit der Sprecherin Iris Berben. Zwei CDs sind das, knapp 2 Stunden Hörzeit. Für rund 15 Euro ist dieses Hörbuch bei DAV erschienen und, wie wir eingangs gesagt haben, für Kinder ab 4 Jahren empfohlen. Das war's für heute von der Hörbuchzeit. Verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin-Maria Schwarz. Tschüss.